Hallo, das ist eine neue Episode des Kulturkapital-Podcasts. Ich bin hier in Bad Homburg bei Monotype, nicht Monotype, habe ich eben gerade schon gelernt. Und mir gegenüber sitzt Attila Korab. Hallo Atti.
Hallo.
Warum heißt es nicht Monotype? Ich habe ja eben schon den Fehler gemacht.
Weil Monotype, der Name setzt sich zusammen aus, oder der kommt aus einer Satzmaschine, die erfunden wurde. Das waren so Bleilettern, die mit denen man so Buchdruck machen konnte und so. Also es ist jetzt mittlerweile 120 Jahre her, als die Firma gegründet wurde. Und da war es eben so, dass bei dieser Satzmaschine Letter für Letter quasi gegossen und gesetzt wurde gleichzeitig. Und bei der Linotype, die alte, auch eine Satzmaschine, war es so, dass immer eine Zeile gesetzt wurde, a line of type sozusagen. Deswegen Linotype, und die Monotypes hat halt immer Zeichen für Zeichen gesetzt. Und diese uralten Maschinen sind die Namensgeber für die Firmen gewesen.
Das Gebäude, in dem wir hier gerade sitzen, das macht keinen so historischen Eindruck. Es ist so ein modernes Business-Geschäftsgebäude in so einem Gewerbepark außerhalb von Bad Homburg. Mhm. Gibt es hier noch solche alte Monotype- und Linotype-Maschinen so als Reminiszenz an den Namen der Firma?
Ja, beide Firmen, also Monotype und Linotype, wir sind ja jetzt zusammen. Es gibt nur noch die Monotype. Haben über die Jahrzehnte und Hunderte einen ziemlichen Wandel durchzogen. Das Einzige, was überlebt hat, ist die Schriftbibliothek. Das heißt, die Maschinen oder so, das wird gar nicht mehr verkauft. Zwischendurch hat Linotype mal Scanner gebaut und Faxgeräte und was weiß ich. Aber das Einzige, was sozusagen überlebt hat, ist die Schriftbibliothek. Die sind irgendwann digitalisiert worden, die Schriften, und die werden jetzt vertrieben. Und die Maschinen, damit hat das heutige Unternehmen überhaupt nichts mehr zu tun sozusagen. Was wir haben, sind ganz viele alte Schriftmusterbücher, wo die alten Bleisatzschriften abgebildet sind und so Testdrucke gemacht sind und so weiter.
Aber da sind wir auch schon bei dem Thema, das ist nämlich der Grund, warum ich heute hier zu dir rausgefahren bin. Ich würde mich gerne ein bisschen was erzählt bekommen, wie oder was es mit der Schrift und Typografie in Zeiten der Digitalität, also was hat's denn mit digitalen Schriften auf sich? Ich wusste, dass du, ich glaube, als ich dich das erste Mal irgendwie wahrgenommen habe, hieß die Firma auch noch Linotype, gearbeitet, also irgendwas mit Schrift und Form und so. Aber ich wusste gar nicht, nie so genau, was du hier so machst. Und vor kurzem ist mir bei Twitter und ich glaube im Zuge einer Typografietagung sozusagen über die Timeline gerollt, dass du da bist und einen Vortrag machst zu digitaler Schrift oder Digitalisierung von Schrift, Schriften, die digital genutzt werden. Ja. Also irgendwo sozusagen in dem Kontext, und dann habe ich gedacht, das ist ja interessant, da habe ich auch mal ein paar Fragen zu. Und ich kenne ja jemanden, das ist ja großartig.
Ja.
Wollen wir vielleicht erstmal dazu anfangen, wie kommst du hier überhaupt, also du bist ja schon lange da, also ich kenne dich, also wahrgenommen habe ich dich, glaube ich, so irgendwie Mitte der 2000er Jahre. Und ich glaube auch einfach dadurch, dass du damals gebloggt hast.
Ja, ich glaube auch, das war der.
Genau, also ich habe irgendwie auch immer mal wieder in das Blog von Jan Segers, also auf die Webseite von Jan Segers, dass er wie am Blog genutzt hat, reingeguckt. Und ich glaube, über die Verlinkungen oder Kommentare bin ich dann irgendwann auf deinem Blog gestoßen und hatte dann das so vage mitgekommen, dass du auch eine Band hast und alles.
Ja. Die Geschichte ist eigentlich ziemlich wild. Also als Schüler hat mich eigentlich mit Schrift überhaupt nichts interessiert. Also ich habe noch nicht mal die Vorstellung gehabt, dass man Schriftgestalter sein kann oder irgendwas mit Schrift machen kann. Ich dachte immer, die Bandlogos, die ich da gesehen habe von den Bands, die ich mochte, Musik war da schon ein Thema, die hätten die selbst entworfen. Und ich habe die immer eifrig nachgemalt und nachgezeichnet, einfach nur als so ein Teenie-Wahnsinn wahrscheinlich. Jedenfalls hatte ich eher Interesse in Musik und eher Interesse in Soziologie. Ich habe Soziologie studiert, und der Umweg zur Schrift ist total, total schräg sozusagen. Ich habe dann in der Soziologie mehrere Kurse besucht zum Thema künstliche Intelligenz und kann künstliche Intelligenz Text verstehen. Und da bin ich das erste Mal überhaupt mit Computern in Berührung gekommen. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist ja interessant, das ist ja Wahnsinn. Also diese ganzen Konzepte haben mich wirklich begeistert. Und dann wollte ich verstehen, wie ein Computer funktioniert. Und dann habe ich das gemacht und bin dabei irgendwie in die Programmierung gekommen und bin auf diese Informatikschiene abgerutscht sozusagen. Und das war also Ende der 90er und dann war ich plötzlich Informatiker, bin ich umgestiegen auf Informatik, weil mich das gereizt hat, weil auch also soziologisch gedacht, dachte ich auch, also wenn man die verstehen will, wo die Welt hingeht, muss man verstehen, wie diese Dinger funktionieren. Und dann habe ich einfach einen Nebenjob gestartet bei Linotype. Die haben irgendjemanden gesucht, der ihnen die Daten in die Fonts reinpflegt. Und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich mich hier beworben, bin angenommen worden.
Als Datentypist.
Ja, ja, genau. Im Prinzip nur so, ändere mal die Copyright-Einträge in den Fonts. Das war die erste Aufgabe. Das habe ich ganz okay gemacht scheinbar. Dann habe ich weitere Aufgaben bekommen und habe quasi eine Ausbildung in Prozessoptimierung und so bekommen, kostenlos von dem Unternehmen. Nach 2 Jahren dann hat man gesagt, willst du nicht mal fest hier arbeiten? Und ich kannte mich zu dem Zeitpunkt dann schon ganz gut aus mit der von Technik. Also ich habe mich dann, ich fand es faszinierend, dass man Schriften gestalten kann. Hat noch nicht so ganz verstanden, wie das funktionieren soll und was diese Gestaltung überhaupt ausmacht. Ich bin wie jeder Laie, fand ich diese ausgefallenen Schriften erstmal ganz toll. Comic Sans zum Beispiel. Und
die hat auch, wenn man sie noch nicht kennt, ihren Reiz.
Auf jeden Fall. jedenfalls, ja, also dann bin ich in dieses Font-Thema sozusagen von der technischen Seite reingerutscht und ich habe mir die Produktion angeguckt und wie geht das und könnte man das nicht ein bisschen einfacher machen und besser machen. Und dann war ich plötzlich Font-Technologie-Spezialist. Und ja, und dann bin ich natürlich immer mehr mit Designern in Berührung gekommen. Die haben mir viel beigebracht über Typografie, wie das funktioniert, worum es eigentlich geht bei Schrift. Und das Thema ist natürlich, das Schöne an dem Thema ist, es ist auch so lange schon da. Es ist also diese Gestaltung von Schrift und wo das herkommt, ist finde ich super spannend. Also einfach, weil all unsere Informationen werden über Schrift transportiert oder mittlerweile gibt's ja Audioaufnahmen, aber für lange Zeit war das einzige Medium und es ist immer noch das bestimmende Medium eigentlich. Und ja, das war, und dann bin ich immer weiter in diese Designrichtung gerutscht, ohne das Technische zu verlieren sozusagen. Und deswegen bin ich so ein bisschen mittlerweile so ein Twitter-Wesen aus Designer, nicht wirklich ein Designer, Programmierer, aber auch nicht wirklich ein Programmierer.
Das ist interessant, weil du so sagst, dann habe ich mich für Computer interessiert und dann habe ich das einfach so gemacht und dann war ich hier mit Fonds und Typen und dann habe ich das einfach so gemacht, als würde einem das so zufliegen, aber wahrscheinlich ist das letztendlich doch auch irgendwie, also von der Pike auf lernen, also so einfach ist das wahrscheinlich gar nicht. Also ich weiß, dass ich damals in der 8. Klasse mussten wir Basic lernen und das hat mich nicht einfach so angesprungen, sondern das war schon auch ein Denken, dass man da so reinkommen muss.
Auf jeden Fall, ja. Aber ja, ich weiß auch nicht, das hat jetzt mit mir persönlich zu tun. Ich kann da schon ganz guten Wahnsinn entwickeln, in sowas mich reinzusteigern. Ich kann mich erinnern, dass ich da Ende der 90er, also es war mir irgendwie zu abstrakt, diese Programmiererei. Ich habe gedacht, ja gut, ich tippe da jetzt einen Befehl ein und was passiert dann? Ich will doch wissen, was da auf diesem Chip passiert. Und dann bin ich sogar bis runter auf diese Ebene, um die Prinzipien zu verstehen, wie das Ganze aufgebaut ist sozusagen. Bis runter zu Assembler-Code und so. Und dann, ich habe das nicht wirklich gemacht, aber ich habe gedacht, ah, okay, so funktioniert das. Das sind solche logischen Gatter und die.
Das heißt, du hast versucht, das sozusagen bis auf die Kerntechnologie runterzubrechen, erstmal was ist drin und dann baust du dir das so zusammen, um zu verstehen, wie das ganze System zusammenhält.
Genau.
Und wahrscheinlich funktioniert genau dieses Denken auch bei Schrift.
Ja, auf jeden Fall. Es ist es ist vielleicht sogar mittlerweile eine meiner Verstärkungen sozusagen, weil ich komplexe Dinge recht einfach erklären kann. So, also das ist auch mein Ziel, wenn ich so einen Vortrag halte wie in Leipzig bei den Typotagen, dann rede ich über eigentlich ziemlich komplizierte technische Sachen. Man muss aber nicht die ganze Komplexität aufbauschen, sondern man kann das ziemlich gut runterbrechen. Und Prinzipien versteht der Mensch eigentlich ganz gut, glaube ich.
Ich komme da auch gleich nochmal drauf. Eine Frage habe ich noch, weil ich einfach auch denke so, aha, was ist eigentlich aus seinem Soziologiestudium geworden? Hast du diese Studien, die du gemacht hast, also sowohl das Reingehen an der Uni in die Soziologie als in die Informatik, jemals zu Ende gebracht oder bist du sozusagen auf dem Weg zu hierher sozusagen da in die Praxis abgedriftet?
Ja, so kann man es sagen. Mich hat die Praxis dann komplett vereinnahmt. Ich habe keines der Studien abgeschlossen.
Ich kenne so viele Leute, denen das so passiert, weißt du?
Ja?
Also ich finde es gar nicht so unnormal. Also es passiert tatsächlich eine ganze Menge Leuten, dass die irgendwo anfangen während des Studiums oder so zu arbeiten und dann da tatsächlich eine Leidenschaft oder auch eine Professionalität oder ein Fachwissen erwerben und dann da genau bleiben. Und manche von denen, die dann erst später ihr Studium, und ich sag das, weil du mir eben gerade schon gesagt hast, dass du gerade mich wieder studierst,
ja,
ihr Studium später nachholen. Ich dachte, ich habe auch dem nächsten Gespräch mit jemandem, das ist nicht so unterschiedlich. Also das finde ich ganz, ganz spannend.
Ach ja.
Und das ist auch nicht das erste Mal, dass ich das höre. Und das ist öfters. Also gerade wenn Leuten, die irgendwo also mit Leidenschaften irgendwas reinstoßen und dann dabei bleiben, dann ändert sich manchmal so der Weg, den man vielleicht ursprünglich sich vorgestellt hat.
Auf jeden Fall. Ja, also genau so war es. Also.
Genau, du hattest vorhin schon kurz erzählt, das, was Monotype hier jetzt hat, das ist diese Bibliothek an Schrift. An Schrifttypen, an Form, das sind Sachen, die Monotype auch gehört. Und du hast, die haben die entwickelt oder wie ist das? Und die haben sie schon vor 120 Jahren entwickelt, vor 80 Jahren? Was sind das für Sachen, auf denen das Ganze hier aufbaut und was macht ihr heute damit?
Also Schriften gestaltet wurden immer. Mhm. Also wurden immer Schriften gestaltet in der ganzen Geschichte von Monotype. Die Rechte daran zu haben, heißt, dass man erstmal die Sachen digitalisieren kann. Also das heißt, aus einer Zeichnung, aus einer Handzeichnung, wird eine digitale Version erstellt. Und die digitale Version, die wird dann in so einen Font gepackt und dieser Font wird dann vertrieben ganz normal. Ich versuche zu erklären oder also ist dir das klar, wie das?
Also ich kann dir auf einer einfachen Ebene folgen, aber ich weiß jetzt nicht, wie das genau funktioniert.
Also, ich darf mal kurz absetzen.
Ja, natürlich.
Muss holen. Ja.
Atti läuft jetzt hier durch sein Büro und zwar an einem Sitzsack vorbei zu einer Schachtel und kommt gleich zurück. Und da ist da sind Zeichnungen, Grafik. Und es sieht aus, als ob das kyrillisch ist. Also okay, das ist auf jeden Fall ein Sch.
So. Das hier sind zum Beispiel Originalzeichnungen von der Papyrus, die Schrift. Und zwar die kyrillische Version. Ich weiß nicht, ob es die digital gibt. Das heißt, die hat irgendwann mal, wurde die gezeichnet, dann wurde die in Blei umgesetzt. Das heißt, dass diese große Form, die man so groß gezeichnet hat, damit man die Details auch zeichnen kann, die wurde dann mit so einem, Pentagraph, kann das sein? Mit so einem Gerät, mit dem man Größenverhältnisse, also physikalisch große Dinge klein machen kann, klein abzeichnen kann quasi. Das wurde
also eine Art Kopiergerät.
Ja, im Prinzip, das ist so ein Gestänge, mit dem man sozusagen das Original abfährt und dann malt ein anderer Stift das in der kleinen Version nochmal nach.
Genau, damit man sich vorstellen kann, also was wir haben, das sind hier ungefähr A3 große Pappbögen. Genau. Und da ist mit einer satt schwarzen Farbe die Buchstaben in Kyrillisch gezeichnet. Und die sind aber teilweise auch nochmal mit Bleistift sind da so, also ich glaube, da ist sozusagen die Basis, ist, auf der der Buchstabe so liegt, auch nochmal so fein gezeichnet. Damit
Grundlinie, genau.
Genau. Und das ist das Original, mit dem diese Schrift entwickelt wurde, oder ist das sozusagen so eine Sicherungskopie?
Nee, das ist das Original. Das sollten die Originale aus dem Archiv sein. Ich habe jetzt, ich habe den ganzen Satz an kyrillischen Zeichen für diese Schrift sozusagen bei mir, weil ich sie mir unter den Nagel gerissen habe.
Und wie alt ist das? Also ich meine, das sieht jetzt hier ganz frisch aus, aber das kann täuschen bei Papier.
Nee, das ist alt. Das ist, ich denke, 50er, 60er Jahre vielleicht.
Also siehst du den Papier zum Beispiel gar nicht an?
Ja, weil das immer in der Schachtel war. Und, genau, dann hast du diese kleine Form davon und davon wird dann ein Negativ gemacht sozusagen, in das dann die Bleiform gegossen wird. Und dann kann man, und dann hat man diese Bleiform und kann die dann für den Buchsatz verwenden. Das Gute ist aber, dass die so groß gezeichnet sind, das macht es auch relativ einfach, die zu digitalisieren. Mhm. Das heißt, ich scanne die ein und dann entsteht so ein Bitmap-Bild, also so ein, weiß ich nicht, JPEG oder sowas. Und dann kann ich das in einem speziellen Programm reinladen und generiere dazu die sogenannten Outlines. Outlines sind Umrisslinien. Mhm. Also man macht daraus eine Vektorgrafik sozusagen. Und diese Vektorgrafik muss man dann nochmal bearbeiten. Dann geht man nochmal rein und bessert das aus. Aber das macht man ganz oft. Also eine Digitalisierung von existierenden alten Schriften. Viele sind noch überhaupt nicht digitalisiert. Was man gar nicht glauben mag, aber es ist tatsächlich so. Genau. Und deswegen sind viele Schriftgestalter sind auf der Jagd nach so Specimen, also nach so Schriftmusterbüchern. Weil dann noch irgendwelche Schriften sind, die verloren gegangen sind und die noch gar nicht digitalisiert wurden.
Gibt es da richtig einen Markt für? Also ich habe da gleich so ein Bild von irgendwie Indiana Jones auf der Suche nach den. Also ich meine, so sind die Schriftbüchersucher wahrscheinlich nicht, aber ist es tatsächlich so, dass die bestimmte Auktionen, wo man hingeht, wo man weiß, hier findet man vielleicht was, oder man geht auf bestimmte Märkte oder man weiß, irgendein Mitarbeiter von irgendeiner Designfirma ist gestorben, dann klingelt man bei der Ehefrau, keine Ahnung, wie funktioniert das?
Ja, wahrscheinlich ist das gar nicht so abwegig. Ich bin selbst nicht so ein Jäger sozusagen, aber ich weiß von ein paar Leuten, die gerne alte Bücher, aber auch nicht nur Schriftmusterbücher, sondern generell alte Bücher suchen, wo irgendwelche Schriften für den Druck verwendet wurden, um sich Inspiration zu holen. Es gibt auch immer noch Zeichenformen, die man vielleicht noch gar nicht entdeckt hat, Ligaturen, also so Zusammenschlüsse von Zeichen, die, um Platz zu sparen, verwendet wurden, die vielleicht so noch gar nicht aufgetaucht sind oder so. Da gibt's, das ist, für manche ist das ein absolut wahnsinniger Sport, sowas aufzutreiben. Und selbst wenn man dann die Schrift nicht digitalisiert, kann ich sie in abgewandelter Form vielleicht in mein Design einbauen als Schriftgestalter. Und das machen Schriftgestalter natürlich auch. Sie erfinden Schriften, sie gestalten etwas, was sie für neu halten.
Sie adaptieren Dinge.
Sie adaptieren auch Dinge, ja.
Ohne dass sie sozusagen deutlich machen, dass das eigentlich auf eine alte Schrift zurückgeht, gibt es das auch?
Nee,
also man verweist schon auf das.
Man macht das ist ganz, ganz lässig, weil diese Schriftindustrie ist relativ klein. Man kennt sich so auch weltweit. Also es ist nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern weltweit. Sie wächst gerade ein bisschen, weil es viele Hochschulen wieder anbieten, Schriftgestaltungsabschlüsse zu machen. Aber dennoch ist es relativ überschaubar und man hat eine offene, recht transparente Kultur, wie man mit diesen Infos umgeht. Also wenn man irgendwie eine Lösung für ein Problem gefunden hat, dann stellt man das dar und man sagt auch, wie man drauf gekommen ist. Besondere Funde werden auch sofort gezeigt.
Es ist auch so, dass diese Schriftfirmen, Typofirmen sich nicht nur kennen, sondern auch erkennen. Also dass für bestimmte Firmen bestimmte Form in der Typo so typisch ist, dass man sagt, ach guck mal, das ist doch Linotyp 70er, 20er, keine Ahnung. Oder ist tatsächlich das Portfolio, was die einzelnen Firmen haben, so groß, dass man gar nicht sagen kann, hier sind bestimmte Dinge, die ganz typisch sind für diese Branche oder so.
Doch, es gibt ja immer für eine bestimmte Zeit, genauso wie es Musiklabels gibt, wie Motown oder so, wo man weiß genau, was für ein Stil das ist. Das hat es immer gegeben. Es gibt immer Foundries, so der Name, der Fachbegriff sozusagen, also Schmieden, die eine Zeit prägen. In den 70ern war das ganz stark ITC, International Typeface Corporation, und garantiert ganz viele Schriften, wenn du die siehst, ordnest du die in den 70ern ein und die sind meistens dann von ITC. Avantgarde Gothic zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht hast du das schon mal gesehen, das ist so eine serifenlose, sehr geometrisch und hat ganz coole Kombinationen, die so ja fast schon wie Logos aussehen, obwohl es eine ganz normale Schrift ist. Mhm. Die waren für die 70er prägend. Emigre, das ist eine amerikanische Foundry, die waren in den 90ern sehr prägend und so weiter und so fort. Das hat es immer gegeben. So ein Haus wie Monotype jetzt, die schon seit 150 Jahren fast auf dem Markt sind, die haben natürlich die ganzen Klassiker. Also alles, was irgendwie Frutiger, Helvetica, Palatino, Futura ist Bauertype. Es gehört noch nicht zu Monotype sozusagen. Aber so die ganzen renommierten Schriften sind in den Häusern Linotype, Monotype entstanden.
Was glaubst du, ist für euch oder von euch die bekannteste oder die bekanntesten drei Schriften, die ihr so habt im
Helvetica? Mhm. Die kennst du sicher auch.
Ja, ist ein Klassiker.
Ja. Die Frutiger.
Mhm, klar.
Ja, das ist auch eine serifenlose, das Gegenstück dazu. Gibt's einige. Zapfino hat Bekanntheit erlangt dadurch, dass es auf dem Mac vorinstalliert ist. Das ist diese geschwungene kalligraphische Schrift. Mhm. Mir fallen jetzt keine ein, aber ist alles so. Gil Sans vielleicht.
Ja.
Ist auch eine bekannte Schrift. Ja.
Genau. Also, genau, aber mit Helvetica. Aber ich meine, Helvetica ist ja wahrscheinlich auch tatsächlich älter als 100 Jahre oder sowas, oder vielleicht täusche ich?
Nee.
Keine Ahnung.
55.
Oh Gott.
Ist die entwickelt worden.
Ich denke bei Helvetica immer an Lufthansa.
Ja.
Aber
Lufthansa hat das dann übernommen, ja.
Aber ihr habt wahrscheinlich Schriften, die alt sind. Und dann habt ihr doch höchstwahrscheinlich auch gar kein, also dann ist doch wahrscheinlich auch das Urheberrecht darauf dann weg, oder wie ist das? Also wie ist denn das für mich als Nutzer? Also ich frage mich ja immer, das fang anders an.
Ja.
Als ich gedacht habe, dass ich mich gerne mit dir unterhalten möchte, habe ich noch gedacht, das ist ja so spannend, ich selber, die ja so in diesem Bildungskontext unterwegs bin, und bei uns werden sehr stark auch gerade solche offenen Bildungslizenzen diskutiert, OER nennen wir die ja, mhm. Und das basiert auf diesen ganzen Creative Commons Lizenzen. Und wenn ich dann mit meinen Studierenden so E-Learning-Projekte mache und sage, hier, guck mal drauf, dass ihr Dinge so macht, dass ihr die als freie Lizenz auch rausgibt, dass auch andere Leute die wiederverwenden können, dann achten die, wenn ich Glück habe, auf die Bilder und wie die irgendeine Folie oder irgendein Produkt gestalten. Aber wir alle oder die meisten von uns haben so die klassischen PC-Computer, was auch immer. Mhm. Also die haben entweder Windows drauf oder es läuft Mac. Und dort sind diese ganzen vorinstallierten Schriften. Und ich frage mich immer, dann habe ich eine PowerPoint, die ich als CC mache und die Bilder sind mit CC-Lizenzen. Aber die Schrift, die ich da reinsetze von Windows, wie ist denn das? Ist die eigentlich, entspricht die der Lizenz, die ich vielleicht meinem Produkt gebe? Also, weil darüber denkt man so wenig nach.
Also, ja.
Wie ist das mit diesen Lizenzen?
Das ist wirklich kompliziert. Also Lizenzen, also ich erzähle erstmal, wie man eine Schrift schützen kann quasi, mhm. Ja. Es gibt drei Möglichkeiten, eine Schrift zu schützen. Einmal das Geschmacksmuster anmelden. Also dann versucht man das Design irgendwie zu schützen. Das ist aber nicht sehr stark, weil Schriften, gerade Textschriften, sind sich in der von Natur aus sehr ähnlich. Man hat in der Gestaltung nicht so viel Spielräume. Also deswegen sehen Schriften auch einfach viele Schriften sich sehr ähnlich. Ist einfach so. Und das zweite ist sozusagen die Daten zu schützen. Das heißt, ich habe so eine Font-Software, die ist wie ein kleines Programm, die wird geladen und dann wird da was ausgeführt und dann entstehen Zeichen auf dem Bildschirm. Und diese Ansammlung von Daten kann man schützen, wie man Software auch schützt. Copyright sozusagen, ganz normales Copyright. Und das gilt ja immer ab dem Zeitpunkt, wo man die Software erstellt. Natürlich wird das immer upgedatet und neu gemacht und so. Und dann Copyright ist ein ziemlich starker Schutz für eine Schrift. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, das Trademark zu schützen. Also eine Schrift Helvetica zu nennen und die Helvetica sich schützen zu lassen. Der Name gehört Monotype. Und wenn man das in einem anderen Kontext verwendet für seine Produkte, dann begeht man, diese Marke darf man nicht benutzen sozusagen. Ja. Und das sind die drei Ebenen, auf denen dieser Schutz stattfindet. Was die Lizenzen angeht, das hat nochmal eine andere Bewandtnis. Was wollte ich sagen? Nee, erstmal wollte ich noch was anderes anfügen. Du könntest zum Beispiel hergehen und selber zum Beispiel eine Schrift erstellen, die Garamond heißt. Garamond ist eine uralte Schrift aus dem 16. Jahrhundert. Die ist von einem Claude Garamond entwickelt worden und es gibt einfach unglaublich viele verschiedene Garamond-Versionen. Adobe hat eine, Stempel-Garamond gibt's, Monotype-Garamond gibt's, es gibt Simoncini-Garamond und so weiter und so fort. Jeder hat mal irgendwo einen Garamond-Druck gefunden, der ein bisschen anders aussah und hat das digitalisiert und vielleicht eine eigene Version draus gemacht. Du könntest das auch machen bei einer Schrift wie der Garamond. Einfach die Sachen kopieren oder scannen und dann digitalisieren und als Font abspeichern und schon hast du dein eigenes Copyright.
Weil der Urheber im 16. Jahrhundert gelebt hat, also genau. Jegliches Urheberrecht jetzt mich nicht mehr interessieren muss, oder?
Nee, weil keine digitalen Daten vorliegen.
Genau, weil das ist ja der Unterschied. Also das eine ist die Schrift, das andere, und ich denke, das ist wie, wenn ich eine neue Aufnahme vom Musikstück mache, indem ich das sozusagen neu vertone,
ganz genau.
beginnt auf diese Vertonung neu wieder ein Schutz.
Genau.
Und das ist wahrscheinlich das, mit dem ihr auch momentan arbeitet. Also bei Schriften, die älter sind als, was weiß ich, 70 Jahren oder.
Das Digitale gibt's erst seit etwa 70er, 80er Jahre.
Genau, und ihr baut aber ich meine, die Sachen, auf denen ihr aufbaut, die Schriften sind ja oft älter.
Die sind älter, ja. Und die sind aber auch nicht Copyright geschützt.
Ah, okay. Theoretisch kann ich mir eine Schrift von euch nehmen aus den 20er Jahren und kann die auch digitalisieren und dann könntet ihr mir nichts.
Du darfst wahrscheinlich den Namen nicht verwenden, aber deine Digitalisierung wird sowieso anders aussehen als das, was wir haben, schätze ich.
Ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass es anders aussehe.
Ja, aber selbst wenn du ein gelernter Schriftgestalter wärst, hättest du weil das ist immer eine Interpretationssache, also so eine Schrift zu digitalisieren, ich meine, das ist A3-Größe, diese Beispiele von der kyrillischen, aber manchmal gibt es eben nur eine Schrift in 8-Punkt, in einem 200 Jahre alten Buch und dann das zu digitalisieren, ist eine andere Herausforderung. Da muss man sehr viel mehr interpretieren und sehr viel mehr Fachwissen haben, um das machen zu können sozusagen. Wie war die Schrift gemeint? Ist da vielleicht einfach ein bisschen zu viel Druck drauf gewesen, so dass die jetzt ein bisschen fetter wirkt? Muss ich vielleicht dünner machen? Muss ich es vielleicht, oder ist es umgekehrt? Muss ich vielleicht ein bisschen dicker machen? Ich muss mich sozusagen gut auskennen mit der Technik, die da existiert hat, um Rückschlüsse ziehen zu können darauf, wie die Schrift gemeint war, sozusagen.
Und das ist das, was du machst. Du bist Schriftinterpreter, also du interpretierst Schriften ins Digitale.
Nee, das mache ich nicht. Es ist sozusagen etwas, was man nebenbei mehr lernt.
Entschuldigung, aber wenn ich zu schnell springe, dann stopp mich und bleib erst nochmal in dem Thema. Nur mich springen auch immer Dinge an, die du sagst, und ich sage, was höre ich da jetzt?
Ich erzähle gleich dazu, was ich mache. Und jetzt reden wir erstmal über Lizenzen.
Genau. Ja.
So, die Lizenzen beziehen sich. Genau, das ist immer ein bisschen kompliziert. Das verstehe ich selber nicht, ganz offen gesagt. Mhm. Ja, weil es gibt so unterschiedliche Modelle. Die Frage ist immer, wofür verwendest du die Schrift? Wird sie eingebettet in etwas oder benutzt du sie und druckst damit irgendwas? Weil das sind unterschiedliche Anwendungen. Wir sagen zum Beispiel, es gibt eine Desktop-Lizenz. Das heißt, du installierst die Schrift auf deinem Rechner, druckst damit ein Dokument und verteilst das Dokument. Aber du zahlst nur die Desktop-Lizenz. Wenn du aber eine Webseite baust und deine Schrift einbettest, dann wird die Schrift ja jedes Mal mit dem Ausliefern der Webseite mit ausgeliefert. Also das, was eigentlich Copyright geschützt ist. Und das hat einen anderen lizenzrechtlichen Hintergrund dann plötzlich. Weil das Copyright selbst wird mit ausgeliefert.
Aber beispielsweise, ich habe einen Blog. Also ich meine, ich habe einen Blog, ja. Und ich kann auch sagen, ich möchte gerne meine Schrift als Helvetica angezeigt bekommen. Das hat in meinem Verständnis, zumindest bisher, hätte ich jetzt gesagt, was hat das mit dem Urheber der Schrift zu tun? Das ist doch, das wird mir hier doch angeboten.
Ja, also bei der, gut, Helvetica ist ein gutes Beispiel oder ein schlechtes Beispiel, weil die Helvetica auf als Systemschrift gilt, oder zumindest auf dem Mac als Systemschrift vorhanden ist. Das heißt, ich muss dann mit der Webseite nicht den Font ausliefern. Mhm. Aber wenn ich jetzt eine ausgefallenere Schrift nehmen möchte, dann würde ich eine Webfont-Lizenz beantragen und würde die mit CSS in meine Webseite einbauen, diese Schrift. Und dann wird die jedes Mal, wenn jemand die Seite aufruft, auf den Rechner runtergeladen. Dort werden die Zeichen gerendert. Also, da komme ich gleich zu. Da wird die Schrift dargestellt. Und deswegen lieferst du mit deiner Webseite die Schrift aus. Das, was copyrightable ist, sozusagen. Und weil das irgendeine gewisse Gefahr birgt, dass das dann jemand abgreifen könnte, ist das eine andere Lizenz. Die ist noch nicht mal teurer, glaube ich, aber es hängt dann davon ab, wie viel Downloads du hast oder wie viel Zugriff auf die Seite und so weiter. Aber da bin ich wirklich, da sollte man mich nicht für voll nehmen.
Nee, aber da müssen wir nachher vielleicht auch nochmal, vielleicht kannst du mir da noch was erzählen, weil wahrscheinlich genau dieser Wandel zwischen diesen alten Schriften und den Herausforderungen, wie man jetzt neue Geschäftsmodelle damit überhaupt hat. Also wie gehe ich denn damit um? Wo finde ich denn überhaupt ein Bezahlmodell, was angemessen ist zwischen dem, was ich verdienen muss als Firma und dem, was überhaupt User bereit sind zu zahlen, überhaupt das zu monetarisieren,
ja,
in der Welt, wo man das Gefühl hat, man kann alles so nutzen. Das fände ich total schön, wenn wir vielleicht nachher nochmal darauf zurückkommen.
Okay, das ist wirklich, da bin ich wirklich nicht so der, aber wir können gerne drüber reden, über die Modelle, die es gibt. Ich kenne auch noch ein paar Modelle von anderen Herstellern. Ja, aber ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich alles bis ins Detail richtig.
Aber wo du dich, glaube ich, ziemlich gut auskennst, ist das, was du hier tust. Du bist kein Schrifteninterpretierer. Was bist du? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber was genau machst du jetzt hier?
Also, ich bin Monotype hat außer diesen Schriften vertreibt Monotype auch eine Software. Und diese Software, die kann, besteht aus zwei Modulen im Prinzip. Eins nennt sich ein Rasterer, ein Rendering Engine. Und eins nennt sich eine Shaping Engine. Und diese Rendering Engine ist sozusagen das Herzstück jeder digitalen Repräsentation von Schrift. Also wenn ich jetzt auf den Bildschirm gucke und die Schrift da lese, dann ist die gerendert mit einer Rendering Engine. Und das ist auf jedem Rechner drauf, auf den Desktop-Rechnern, aber auch auf deinem Aufnahmegerät zum Beispiel. Ne? Wahrscheinlich ist das gerade eine Bitmap-Schrift, dann ist es kein Rendering Engine, aber auf dem Handy auf jeden Fall oder Waschmaschine, Autos vor allem. Und Monotype bietet da selbst eine Software an, mit der man das machen kann, die bestimmte Funktionen hat, die Schrift anpassbar machen für den Display-Typ. Da gehe ich mit zu Kunden und erkläre denen, was diese Software macht und wie man die einsetzen kann und welche Vorteile das hat. Das hat, ja.
Aber eure Kunden sind dann wahrscheinlich Grafikfirmen, Firmen, die Schrift, oder sind das Endkunden wie ich? Also oder,
nee, das
oder
sind Grafiker, dann eher Hersteller von irgendwelchen Geräten. Also zum Beispiel E-Book-Reader, Mapper und sowas. Die brauchen eine Software, mit der sie die Schrift darstellen können.
Zeitung
on.
Naja, produzieren nicht ihre Sachen selber, oder? Oder produzieren die, also was weiß ich, wir haben die FAZ oder sowas, die hat ein E-Paper. Das muss ja auch irgendwie online lesbar sein. Also.
Ja, aber es wird auf ein Gerät runtergeladen und dann wird das auf dem Gerät angezeigt. Mhm. Das Gerät muss sozusagen diese, das ist wirklich so eine essentielle Software für jede Art von Computer, dass sie immer da ist. Und das andere ist diese Shaping Engine. Das betrifft einen Bereich, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Es ist eine Sache, lateinisches Alphabet zu gestalten, lateinische Schrift darzustellen, oder kyrillisch, ist auch noch relativ übersichtlich, sage ich mal. Wenn man dann in den Nahen Osten geht, Hebräisch schreibt man von rechts nach links, Arabisch auch. In Arabischen gibt es für jedes Zeichen 4 Repräsentationsformen, abhängig davon, ob es in der Mitte, am Anfang, am Ende oder isoliert dasteht, also im Wort. Und das muss alles in den Font reinprogrammiert werden. Und wenn man das reinprogrammiert, muss das auch wieder interpretiert werden, um es darzustellen. Und dann kommt so eine Shaping Engine in Frage. Auch Indisch zum Beispiel ist eine was wir komplexes Schriftsystem nennen. Das ist ein, wie heißt das? Also das ist halb ein Silbenalphabet, halb ein phonetisches Alphabet, das Indisch. Und also ein Schriftsystem im Indischen, das Devanagari. Die Inder haben zum Beispiel 10 große Schriftsysteme und einige kleinere daneben, die alle ähnlich funktionieren, die aber ziemlich unterschiedlich aussehen können. Und damit die funktionieren, muss man ziemlich viel Logik einbauen in seinen Font und eine Software haben, die das interpretieren kann, um die Schriften darzustellen richtig. Das ist dann richtig spannend. Und das macht Monotype auch. Und das machen auch viele andere Foundries, dass sie zum Beispiel ein Design im Arabischen anpassen, dass es gut mit der Helvetica funktioniert. Oder ich sage jetzt immer Helvetica, aber es gibt natürlich einen Haufen andere Schriften, wo das der Fall ist. Genau. Und das ist auch ein großer Bereich. Also diese, Language Extension, sagen wir, also Sprachausbauten für Schriften.
Es gibt jetzt wahrscheinlich viele Schriften, die ihr schon habt und wo man vielleicht auch in der Interpretation auf neue Sprachsysteme auch unter Umständen vielleicht neue Märkte sogar erschließen kann. Mhm. Aber ist das nicht auch andersrum, weil chinesische Schrift, japanische Schrift, Kalligrafie, da hat auch eine lange Kulturgeschichte. Gibt es nicht auch asiatische Schriftschmieden, die gucken, wie ihre hergebrachten Typos vielleicht auch auf lateinische Schrift adaptiert werden kann? Also passiert das auch andersrum?
Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dass die lateinische Schrift schon dominant ist. Also, dass sie schon, dass eher so rumgedacht wird, sozusagen. Sogar, aber ich weiß es nicht. Es gibt natürlich chinesische und japanische Foundries, deren Arbeit ich nur am Rande kenne. Und, wahrscheinlich haben die das schon gemacht. Oh doch. Ich kenne mindestens ein Beispiel, wo das andersrum war, wo die japanische Schrift existiert hat und eine lateinische Schrift adaptiert wurde.
Aber dir fällt das Beispiel nicht zufälligerweise gerade ein, wie das mit der welche Schrift das
ist. Access ist das gewesen.
Okay, muss ich mir mal angucken, wie das aussieht.
Aber das ist am Ende eine ganz normale, serifenlose lateinische Schrift. Also gar nichts so Außergewöhnliches.
Wenn du jetzt hier normalerweise reinkommst oder wie immer du hier arbeitest, was ist denn so dein normaler Ablauf an Dingen, die du zu tun hast? Also hast du eher mit Programmieren zu tun oder hast du auch tatsächlich mit diesem Prozess der Auswahl, welche Schrift jetzt gerade als erstes bearbeitet wird? Wie genau sind die Prozesse, die du hier zu tun hast, du arbeitest ja nicht an Schriften, du arbeitest ja in der Software. Aber was genau machst du da, wie?
Also das war, was ich eben erzählt habe, das war ein Teil meiner Aufgaben. Ein anderer Teil ist, ich bin auch in einem Tools-Team, also ich bin wirklich ein Twitter sozusagen. Und dort arbeite ich mit an der Programmierung von Werkzeugen, um Schriften herzustellen oder bestimmte Probleme bei der Herstellung von Schriften zu lösen, Prozesse zu vereinfachen, Arbeitsschritte zu vereinfachen. Das ist sozusagen etwas, was ich von der Pike aufgelernt habe. Das mit den Rendering Engines ist erst später dazugekommen und ist. Also ich mache so 50-50 sozusagen. Wenn ich herkomme, dann kann es sein, dass tatsächlich Kundenprobleme vorliegen und ich mich in dessen Problemwelt eindenken muss. Das ist mir heute Morgen passiert. Ein Kunde hat dann etwas nicht zum Laufen gekriegt. Arabischer Text sollte dargestellt werden. Die Rendering Engine hat nur Fragezeichen ausgespuckt. Also habe ich versucht, das zu reproduzieren. Habe nichts gefunden. Muss ich dann weitersuchen. Ich versuche das einzuschränken, und wenn es dann zu speziell wird, weil diese Rendering Engine auch ein recht komplexer Code ist, dann gebe ich das ab an die Entwickler. Also ich bin da, um schnelle Hilfe zu leisten in den Fällen, und dann gebe ich das aber auch relativ schnell ab.
Würdest du sagen, du bist eher jemand, der so die Prozesse steuert, also sozusagen wie so ein Projektmanager, der zwischen Entwicklern und Kunden und all denen sitzt, oder nimmst du da noch eine andere Funktion ein?
Ja, die Projektmanager-Funktion, das ist gar nicht so einfach, weil die, also ich vertrete sozusagen die Software-Seite. Dann gibt es einen Sales-Manager, der die Sales-Seite vertritt, und einen Manager, der die Font-Seite vertritt, wenn es Font im Spiel sind sozusagen. Nur passiert es oft, weil ich ja aus der Font-Ecke komme und auch viel Erfahrung habe, dass ich da auch viele Aufgaben übernehme. Also es ist wahrscheinlich, mein alter Chef hat immer gesagt, du bist ein Jack of all trades, also weil ich ja in allen Bereichen irgendwie meinen Senf dazugeben kann. Aber gedacht ist es eigentlich so, dass ich hier sitze und nur die Software-Seite abdecke.
Wenn du die Hälfte deines Jobs machst, der sich mit Fonds beschäftigt, was machst du dann da?
Ja, da bin ich, zum Beispiel überlege ich mir, wie man den Gestaltungsprozess für Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, wo zehntausende Zeichen gezeichnet werden müssen, wie man den verbessern kann, wie man den vereinfachen kann. Also ich gucke mir an, wie zeichnen die das? Also allen drei Schriftsystemen ist sozusagen gemein, dass es einen Basissatz an Formen und Zeichen gibt, genannt auch Radicals, und aus denen werden die anderen Zeichen komponiert. Ja, das sind meistens richtige Kompositionen aus diesen Radicals. Und ich gucke mir an, wie die das gestalten, und ich überlege mir, welche technischen Methoden gibt es, um diese Prozesse zu vereinfachen. Und da gibt es einige. Also gibt es zum Beispiel machen, vom lateinischen Design weiß ich zum Beispiel, dass viele Gestalter einen regulären Schnitt machen und dann einen fette, so eine Black oder sowas, was ganz dick ist, und dann dazwischen interpolieren. Das heißt, es gibt eine Technik, die dann sagen kann, die Zwischenschnitte werden elektronisch generiert, und dann kann ich nochmal reingehen und ausbessern, wenn es vonnöten ist. Und diese Technologie versuche ich auf das Chinesische zu übertragen und das Japanische, und in abgewandelter Form für bestimmte Prozessschritte vorzuschlagen. Ich rede mit den Designern und schlage denen das vor und versuche dabei natürlich zu lernen, was sie machen müssen und wie viele Zeichen das eigentlich sind, die sie da zeichnen müssen und wie viele da komponiert werden müssen. Ja.
Aber wahrscheinlich sprichst und schreibst du nicht Chinesisch und nicht Japanisch und nicht diese 10 Schriften der indischen Schriftsprache. Ja. Wie verhält sich das damit, dass du in Schriften denkst, aber nicht in Schriften schreibst? Ist das ein Problem, oder erleichtert das sogar manche Dinge, weil du eher als Zeichen denkst und nicht als Symbol?
Ja, das ist, also ich weiß nicht, ob es leichter ist. Manchmal denke ich schon, ja, jetzt wüsste ich gerne, was es bedeutet. Überhaupt ist es für jemanden, der von der Soziologie kommt, immer schwer, nur auf die Oberfläche zu gucken sozusagen und zu sagen, das sieht gut aus. Das interessiert mich dann schon, aber es hilft nicht sozusagen. Man muss damit klarkommen. Es gibt unglaublich viele Designer, die sich für indische Schriftsysteme interessieren, also westliche Designer, die unglaublich talentiert sind darin. Und wo auch die Einheimischen sagen, das ist absolut gut, was die machen, und akzeptabel. Und das ist ein eine Spezialisierung an Design-Know-how oder ein Gespür dafür, wie Formen und Formsprache funktioniert, die ich in der Tiefe nicht habe. Und die könnte ich nicht. Und ja, da gibt es immer die Spezialisten, die das noch ein bisschen ausgefeilter können und machen. Aber ja, meine Aufgabe ist sozusagen, das Prinzip zu verstehen und die Grundausgangspunkte festzustellen und denen zu helfen, sozusagen zu beschreiben, was sie da eigentlich tun. Um ihnen dann helfen zu können, Tools zu entwickeln.
Ich kann mir noch vorstellen, dass bei so alten Kultursprachen wie dem Chinesischen und im Japanischen oder auch in Sprachen, wo es viele Menschen gibt, die sie vielleicht schreiben, wie im Indischen, so eine Fortentwicklung der Digitalisierung von Schrift und Schriftentwicklung irgendwie momentan auch forciert vorangetrieben wird. Aber was ist mit kleinen Sprachen, also Sprachen im Afrikanischen, wo es vielleicht momentan auch viel zu wenig überhaupt schriftliche Entsprechung für Sprache als Lautsprache gibt oder auch für andere Sprachgemeinschaften, die einfach sehr, sehr klein sind. Wie sieht es da aus? Also gibt es da irgendwo eine Stiftung für die vergessenen Schriftbilder der Welt?
Tatsächlich versucht Unicode, das Unicode-Konsortium, sozusagen für alle Zeichen der Welt einen eindeutigen Code zu entwickeln, so dass sie auf allen Computern dargestellt werden können. Dann gibt's immer wieder interessante Projekte von Regierungen, die zum Beispiel Minderheiten fördern möchten und dann Schriften entwickeln lassen. Zum Beispiel weiß ich von mehreren Projekten zu indianischen Sprachen in Nordamerika, die von Kanada und von den USA aus initiiert wurden. Dann gibt es zum Beispiel Cherokee und, weiß ich nicht, Inuit und so. Und diese Schriftsysteme, die mal existiert haben oder die nur noch von sehr wenigen Menschen benutzt werden, ab und an findet sich schon jemand, der das fördert und fordert. Dann gibt's noch das SIL, heißt das, glaube ich. Die befassen sich auch mit Sprachen und unterstützen alle möglichen, ich weiß gar nicht genau, was die letztendlich machen. Die bieten auch unter CC, glaube ich, Software an für das Rendern von Schriften, für das Shaping von Schriften und Schriften selbst zum kostenlosen, stellen sie kostenlos zur Verfügung. Also da gibt's einiges, was sich tut. Dennoch taucht immer irgendwas auf. Zum Beispiel neulich hatten wir hier so einen georgischen Praktikanten, der hatte ein Anliegen, der fand es fürchterlich, dass Unicode nur die kleinen Buchstaben des georgischen Schriftsystems abgebildet hat und keine Großbuchstaben, obwohl es die Großbuchstaben gibt und sie eine eigene Berechtigung haben. Das hat man irgendwie übersehen oder man hat das missinterpretiert, was diese Großbuchstaben sollten. Man dachte irgendwie Überschriften werden einfach so in einer großen Form dargestellt, haben aber keine Bedeutung. Dann hat er Material angeschleppt und hat gesagt, doch, es hat aber einen orthografischen Sinn, dass es Großbuchstaben gibt, genauso wie im Englischen, Anfänge von Sätzen und so weiter, hat das nachweisen können. Und jetzt ist dieser Antrag sozusagen angenommen worden und in der nächsten Version sollen auch diese Zeichen mit einem Code versehen werden. Und sowas passiert ständig mit kleinen Sprachen. Ja, kleinen.
Gibt es auch sowas, dass es Schriften gibt, also Schriftsprache von Sprachen, die quasi verloren ist oder die gar nicht vollständig ist, die im Zuge von Digitalisierungsprojekten wiederhergestellt wird, die recherchiert wird? Also gibt es auch sowas?
Ich denke ja. Ich weiß nicht, wie das sich mit diesen indianischen Schriften verhalten hat, ob es die noch gab sozusagen oder ob die recherchiert wurden. Das findet auf jeden Fall statt. Es gibt unglaublich viele Sprachen und Schriftsysteme, die man nicht kennt. Mongolisch, das funktioniert von oben nach unten. Das sieht aus wie so Wasserfälle. Das ist ein wunderschönes Schriftbild. Was noch? Burmesisch. Leute, die spezialisieren sich auf sowas dann und die finden dann raus, wie die Schriftsysteme funktionieren, reisen dahin, gucken sich die Zeitungen, Bücher an, gehen in Bibliotheken. Viele westliche Schriftgestalter. was noch? Khmer zum Beispiel auch und so. Und was auch interessant ist, Klingonisch zum Beispiel wurde auch ja. digitalisiert.
Genau, Kunstsprachen.
Ja.
Du hattest jetzt schon mehrfach so nebenbei auch gesagt, es gibt sehr viele westliche Gestalter, die sich sehr zum Beispiel für die indischen Schriftsprachen interessieren, auch andere westliche Gestalter, die sich für verschiedene Sprachen interessieren. Wie ist das, ich hatte ja vorhin schon mal gefragt, mit Japan, die Schriften für umwandeln für die lateinische Schrift. Also wäre das nicht besser, wenn es aus den Ländern mehr Spezialisten gäbe, die in Schriften arbeiten, damit nicht genau das passiert, was du von deinem Praktikanten erzählt hast, dass mich dann doch irgendwas übersehen wird, weil man sozusagen gar nicht in der Sprache drin ist.
Ja, ich glaube, dass die, also ich bin bei weitem kein Experte, was das angeht, aber mein Eindruck ist, dass die Lehre der Schriftgestaltung sozusagen hier in einer Art formalisiert ist, dass sie auch sichtbar ist. Also man kann nach Reading gehen in England schon seit Jahrzehnten und kann dort einen Abschluss, einen Master in Type Design machen oder in Den Haag oder so. Das sind fast schon tradierte Schulsysteme, die da sind und es werden immer mehr. Also in Frankreich gibt es mittlerweile 2-3 Schulen, die auch diese Programme anbieten. Ich weiß nicht, wie das in anderen Teilen der Welt, wie dort das Angebot ist sozusagen an Universitäten, wie verwissenschaftlich das ist. Deswegen kommen aber auch viele aus Asien an die Schulen, studieren hier, gehen zurück oder bleiben hier in Europa oder im USA.
Also du hast ja auch schon deutlich gemacht, du bist jetzt kein Experte dafür und ich bin das beileibe auch nicht. Aber ich frage mich, wenn es so ist, dass die lateinischen Schriften doch so eine hohe Dominanz hat, also erlebe ich das ja auch ganz stark und das wird unter Umständen jetzt auch in der Digitalisierung ja durchaus fortgeschrieben, indem du sehr viele westliche Designer hast, die auch die Sprachen aller Welt gestalten. Ob das nicht auch ein bisschen so ist, dass einerseits dann doch auch westliche oder lateinische Schrift auch in anderen Ländern, gerade am Computer sozusagen, doch auch alte Schriften verdrängen. Also es gibt dann doch irgendwie so eine Dominanz der lateinischen Schrift, obwohl wir eigentlich keine Kolonialisierung mehr haben. Und ob nicht irgendwie über die Schrift dann doch auch so alte Wurzeln von Kolonialisierung und auch so Eurozentrismus irgendwie ganz merkwürdige fortgeschrieben werden.
Das ist sehr seltsam, weil das ist eine Frage, die mich auch interessiert. Also was heißt, eine arabische Version von einer lateinischen Schrift zu bauen, quasi. Und mir gefällt das zum Beispiel sehr gut, wie die Professorin in Reading das handhabt, die Fiona Ross. Die hat die Philosophie sozusagen, man muss sich in diese Welt reindenken, man muss hinreisen, man muss sehen, welche Traditionen vorhanden sind. Im Arabischen ist es vor allem die Kalligraphiestile. Und dann muss man das formalisieren. Also diese Handschriften muss man versuchen zu formalisieren in einer Weise, die auch schon dem entspricht, was dort an Tradition existiert. Also da geht es tatsächlich, der Versuch, einen sehr neutralen und sehr wissenschaftlichen Blick auf das Ganze zu kriegen. Man lernt die Recherchemethoden, man lernt das Vorgehen, die Formalisierung. Und das ist interessant, weil es gibt dazu eine Gegenposition, die sagt, naja, aber eigentlich wollen wir auch funky Schriften haben. Wir wollen auch so, keine Ahnung, schräge und eigentlich gibt's keine Schräge im Arabischen, aber trotzdem haben bestimmte Designer eben so schräge Varianten, also so Italic-Varianten, Kursive, so, erzeugt. Und das ist ein total spannender Diskurs, der da stattfindet, auch ein total spannender Streit, weil in dem Moment, weil in dem speziellen Beispiel sind die Personen, die die Modernisierung der arabischen Schrift wollen, Araber? Und die tradierte, die wissenschaftliche Form vorschlagen, sind sozusagen, kommen von den westlichen Hochschulen. Und da, der Konflikt ist interessant, weil die Araber selbst denken, oh, das sieht viel moderner aus. Ich will, dass es so aussieht. Ich will, dass es so, fast schon latinisiert aussieht.
Aber das ist doch ganz lustig, das gibt's ja in anderen Bereichen auch. Also im Grunde, die Ethnografen sind ja auch quasi in die Kulturen der Welt ausgeströmt und haben erforscht, wie irgendwelche Indianerstämme, native Stämme in Papua-Neuguinea gewohnt haben oder irgendwelche Kulturen in Zentralafrika. Und indem du sozusagen diese Stämme erforscht hast, hast du die aber auch gleichzeitig festgeschrieben und zurückgebracht, und man hat plötzlich auch so eine Art Musealisierung von so einem Zustand, ja?
Ah, ja.
Und dann ist das ist der Stamm so ein bisschen. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich Leute, die die auch schon beeinflusst sind von den Kulturen der Zeit, von Popkultur. Und wenn du dann als Tourist wieder zurückfährst nach beispielsweise Kenia, dann willst du aber gerne genau das Bild haben, was dir dann Forscher vor 50, 70 Jahren gemacht haben, als die dann diese Kulturen erforscht haben, oder vor 100 Jahren, und willst genau das sehen und bist enttäuscht, wenn die alle in T-Shirts rumrennen und Fußball spielen. Ja. Also sowas gibt's ja schon auch mit unserem Blick auf die Welt von Leuten, die sozusagen mit dem fremden Blick in die Stämme reingegangen, man nennt das immer so going native, und die dann auch das so aufgesogen haben, wie die Kultur funktioniert, aber die natürlich dann auch so eine Fassung von Kultur festgeschrieben
das
haben.
Das stimmt, ja.
Und die wieder zurückgebracht haben, die unseren Blick darauf prägt.
Ja. Und ich denke auch, dass das ist letztendlich ein sehr natürlicher Prozess, sowas. Dass Einflüsse von außen reinkommen. Aber ja, also zum Thema Kolonialisierung. Also, aber ich kann tatsächlich ich nehme das nicht wahr, so dass man hingeht und sagt, naja, die wissen ja selber gar nichts und wir müssen denen erklären, wie das alles funktioniert oder so. Mhm. Das wäre ja auch fürchterlich.
Mhm. Wir haben ja jetzt auch schon drüber gesprochen, dass im Rahmen von der Digitalisierung von Schrift durchaus so Minderheitenschriften oder Schriften, die nur noch ganz wenig benutzt werden oder die auch nicht so viele originäre ausschließlich Nutzer haben, durchaus ihren Platz finden. Aber ist es nicht auch gleichzeitig so, dass es auch irgendwie so Gewinnerschriften gibt, die so Platzhirsche sind und alles andere platt machen? Also ich meine, es gibt sozusagen dann überall die kleinen Nischen, wo auch Schriften, also sowohl Designschriften vielleicht, die besonders schön sind oder die halt nicht zu den Systemschriften ist, die leistet sich dann halt vielleicht nicht jeder. Ja. Es gibt ja vielleicht bestimmt ganz unterschiedliche Gründe, warum eine Schrift so ein Platzhirsch wird, auch globalen Platzhirsch wird und andere Schriften vernichtet. Also wenn man sich heute Schrift anguckt, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir permanent von Schriftvielfalt umgeben sind, weil, also ich sehe überall Arial und ich sehe tatsächlich überall Helvetica und Mundham, überall Calibri. Also Calibri ist super angestiegen in den letzten Jahren meiner Wahrnehmung.
Ja.
Oder Cambria ist irgendwie ganz viel überall. Also es gibt so Schriften, die auch so wahrscheinlich auch natürlich so in den Jahrzehnten immer besonders viel benutzt werden. Und andere Schriften, die dann so in Vergessenheit geraten.
Absolut.
Ist das nicht auch, weiß nicht, ist das nicht eine Gefahr für die Schrift oder oder ist es einfach unser Bedürfnis oder für unser Auge einfach so ein Bedürfnis, lesen so einfach zu möchten, je besser wir die Schriften kennen, umso besser können wir in denen lesen?
Das glaube ich nicht. Es gibt es gibt etliche Studien, die sich mit Lesbarkeit beschaffen, aber das ist immer auch so ein bisschen willkürlich so. Wann ist eine gute Schrift gut lesbar? Es gibt ein paar Formprinzipien, die helfen dabei, dass eine Schrift besser lesbar ist in kleinen Graden. Das ist so. Aber ja, ich glaube nicht, dass es vom Lesen her kommt. Das hat viel mit dem System zu tun. Wenn du Calibri oft siehst und Cambria, das sind die beiden Schriften, die in Word eingesetzt werden, standardmäßig. Damit startet dir das Dokument sozusagen. Und die Leute sind einfach, die funktioniert ja auch erstmal. Also die Cambria oder die Calibri vor allem sind freundlich, die tun nicht weh, die kann man benutzen. Und genau, und alles andere ist dann muss man sich schon Gedanken machen über das Layout und über dieses Design. Und will ich wirklich jetzt nochmal die Arial verwenden? das ist ein bewusster Schritt schon und das, ja.
Ist Areal, also meiner Warnung ist ja Areal die Schrift, die irgendwie alles dominiert, aber bin ich da vielleicht auch einfach so sehr in meinem eigenen Umfeld hier Deutschland, Hessen, keine Ahnung, oder ist das wirklich weltweit so, dass das so eine Schrift ist, die mittlerweile einfach unglaublich viel eingesetzt wird, oder gibt es auch so kontinentgleiche oder nationale Vorlieben, dass sozusagen die US-Amerikaner benutzen total viel diese Schrift und hier in Deutschland wird ganz viel das benutzt. Gibt es da so große Unterschiede? Oder zum Beispiel gibt es das Kontinente, die besonders gern Serifen oder Serifenlos, oder ist das alles doch sehr ähnlich?
Nee, überhaupt nicht. Also du musst nur nach Holland fahren und dann siehst du schon andere Schriftformen. Also Deutschland, DIN, also die DIN-Schrift und Helvetica, also die sind omnipräsent. Wenn du nach Holland fährst, wirst du die verwenden Schriften, die offenere Formsprachen haben und freundlicher aussehen. Einfach das ist so. Und Frankreich hat eine ganz andere Tradition, Italien nochmal anders und England auch. Also diese Länder, die haben schon nach der Erfindung des Buchdrucks und auch wenn schon, als es die Kalligrafie gab, also die Handschrift, zu der Zeit gab es schon unterschiedliche Stile sozusagen. Wie haben die Franzosen mit der Breitfeder geschrieben und wie die Deutschen. Und das sind Schreibstile, die unterschiedlich sind. Die haben sich, glaube ich, kann man schon erkennen, die haben sich über die Formalisierung der Schrift dann in eine Druckschrift fortgesetzt und das findet man immer wieder. So eine Helvetica, die ist ein Phänomen, weil sie wirklich überall genutzt wird und ständig und von jedem, weil sie scheinbar neutral ist oder was wir unter neutral verstehen. Aber es gibt immer noch Unterschiede. Also ich würde zum Beispiel, in den USA ist ganz stark die Gotham gewesen vor 7 Jahren. Das ist die Schrift auch, die Obama im Wahlkampf eingesetzt hat. In Deutschland war lange Zeit die Meta ganz...
Kenne ich jetzt, also ich habe noch nicht mal ein Bild davon vor Augen, wenn du das sagst.
Wo wird sie verwendet? Die Meta und die Thesis?
Thesis kenne ich.
Ja, die ist von der Tagesthemen, da wurde die verwendet. Und die Meta, mir fällt jetzt auch ein Beispiel ein, also das ist sozusagen die Helvetica der End-90er vielleicht, okay. Anfang-Nuller Jahre. Die ist vom Spiekermann, den kennst du aber, vom Erik Spiekermann.
Also Designer.
Ja, genau. Okay. Schriftgestalter und Designer, ja. Und ja, das waren so Schriften, die sehr deutsch waren, die in Deutschland sehr erfolgreich waren.
Und wenn Schriften jetzt digitalisiert werden, wäre es da nicht das Klügste, diese Wiedererkennbarkeit von Schrift überall besonders groß ist, also dass diese Unterschiede eigentlich vielleicht nicht berücksichtigt werden, sondern dass es, also ich, wie geht, also zum Beispiel, ihr habt irgend so ein, es gibt einen E-Reader, in den ich mein Buch lese. Und ist es da nicht am besten, damit die Schrift gut lesbar ist, dass egal in welcher Schrift ich das lese, alle auch den gleichen Fonds haben oder dass alle E-Reader oder alle E-Books die gleichen Fonts benutzen, oder ist es besonders gut, dass wie im normalen Druck dass da einfach Unterschiede gibt, je nachdem, was für ein Buch ich habe?
Okay, also viele E-Reader haben ja so vorinstallierte Schriften. Man kann aber eine Schrift auch in ein E-Book einbetten und das dann mit ausliefern. Wenn ich ein E-Book machen würde, würde ich das unbedingt machen wollen. Weil ich denke, ich fände es langweilig, wenn alle Bücher in der gleichen Schrift dargestellt werden. Das ist, ich bin auf jeden Fall dafür. Ich weiß nicht, viele Leute oder viele Geschäftsleute, die E-Book-Reader machen, die sind scheinbar der Ansicht, dass 12 Schriften reichen. Das glaube ich nicht.
Wenn du so arbeitest, das ist ja dein Brotjob, der Bereich. Ja. Glaubst du, dass diese Bedenken von Produzenten, die E-Reader und E-Books anbieten, das ist wahrscheinlich auch, also ich meine, ich denke mal nicht, dass es nur Fantasielosigkeit ist, sondern auch einfach so eine Kostenbremse, indem man sagt, ich mache 12 Schriften und dann ist gut mit. Aber glaubst du, das ist die Zukunft, oder wird sich wird sich Schrift nicht noch ganz anders, also weil ich denke jetzt, E-Books, E-Reader ist nicht das Ende, wohin sich Schrift mit unseren Technologien, also da wird es jetzt nicht anhalten. Ich glaube, dass da noch unglaublich viel passieren wird.
Ja.
Wie und mit welchen Möglichkeiten wir Schrift lesen können und auch wie Schrift für diese neuen technologischen Formen auch angepasst werden muss. Wo glaubst du, geht das überhaupt hin? Also wahrscheinlich, also was ist das Exotischste, was von dem du jetzt momentan so gehört hast? Und was steht so als nächstes denn überhaupt an?
Du meinst exotisch im Sinne von?
Keine Ahnung. Dinge, die mir ich gehe mal so ganz Science Fiction, irgendwie Schrift wird irgendwie als Layer über Dinge gelegt oder ich sehe das innen drin. Keine Ahnung.
Das passiert natürlich schon. Das gibt's ja, gibt ja die Brillen einmal, wo das passiert. Und dann gibt's diese Head-Up-Displays in Autos.
Mhm.
Da wird von unter der Windschutzscheibe sozusagen ein Display, ein helles Display, das leuchtet gegen die Windschutzscheibe und dann sehe ich plötzlich Symbole auf der Straße und die geben mir die Richtung vor, Pfeile oder sowas. Oder es warnt mich, wenn ich zu weit links oder rechts fahre oder so. Das gibt's schon. Dann Und das ist natürlich eine Herausforderung. Die Technik, die dahinter steht, ist immer noch die gleiche. Also es geht immer noch darum, ein Zeichen, das mit mathematischen Formeln beschrieben wird, also Vektoren, umzuwandeln in ein Pixelbild. Das kann sein, dass die Bildschirme, so wie dieses Retina-Display da, dass ich da unglaublich viele Pixel zur Verfügung habe, um ein Zeichen darzustellen. Und bei manchen Monitoren hat man eben eine extrem grobe Auflösung. Da hat man nur so eine Handvoll Pixel und muss das gleiche Zeichen darstellen. Das ist physikalisch gleich groß, aber die Pixel sind halt auf der einen Seite wesentlich gröber und dann sieht das Zeichen natürlich ganz schön ramponiert aus. Und das ist, glaube ich, die größere Herausforderung, auf einem grob aufgelösten Display eine gute Qualität herzustellen. Und wenn die Displays dann irgendwann immer höher aufgelöst sind, dann hat man genug Pixel zur Verfügung sozusagen, um jede Schrift darzustellen. Also es kann eigentlich nur besser werden.
Aber ich glaube, dass auch die Art und Weise, wie wir mit Schrift umgehen, sich verändern werden. Also momentan haben wir ja schon die Dinge, dass wenn ich mit Handschrift, ich schreibe mit der Hand Dinge und das wird dann automatisch als eine Systemschrift herausgegeben. Also diese Transformation von Sprache zu Schrift, von Handschrift zu Typo. Also solche Dinge habe ich das Gefühl, da passiert momentan total viel. Also dass ich nicht mehr einfach eine Mail schreibe am Rechner oder früher an der Schreibmaschine, sondern ich glaube ja, dass das was gerade ganz viel passiert und wo wir nur so die Anfänge merken, dass diese unterschiedlichen Systeme, mit denen wir, also ob das Sprache ist oder ob das Text ist, dass es viel mehr so Übersetzungsmodule gibt immer und ich glaube, dass das auch stärker kommt. Und das sind doch höchstwahrscheinlich auch Herausforderungen, die durchaus mit der Darstellung von Schrift dann wieder zu tun haben, weil ob ich jetzt eine Schrift diktiere oder ob ich die von einer Handschrift umwandle, die dann wieder dargestellt, oder ist das für deinen Schritt eigentlich das Gleiche? Es muss dargestellt werden, egal wo es herkommt.
Genau, es geht ja da um das Problem dort ist ja die Zuordnung, den Laut zum Buchstaben zuzuordnen oder zu einem Wort zuzuordnen. Das Feld, in dem ich mich bewege, ist sozusagen, dann ist das alles schon geklärt. Und ich muss nur noch das Zeichen als Bitmap ausliefern, sozusagen. Also es geht wirklich nur um die Darstellung am Bildschirm.
Und ich glaube, das nur ist immer noch genug an Dingen und auch Herausforderungen.
Ja.
Also so viel wenig, also so wie du vorhin gesagt hast, du hast dich halt nur mal so mit dem Computer auseinandergesetzt.
Ja, es gibt so eine, ich weiß nicht, wie lange, es gibt so eine Tendenz, dass die Hersteller von Geräten irgendwann anfangen, Bildschirme einzubauen. Und am Anfang sind das rudimentäre Informationen, die dargestellt werden. Zum Beispiel On-Off oder sowas, was ganz Banales. Irgendwann wollen sie dann aber auch mehr Funktionen einbauen und können sich dann auch ein größeres Display leisten und einen besseren Chip in ihre Waschmaschine einbauen, von mir aus. Und dann können sie nicht mehr diese Pixel-Schrift verwenden, sondern sie wollen auch dann eine Outline-Schrift verwenden, also eine Vektorenschrift. Und dann brauchen sie diese Software und da kann man dann viel tun. Genau in dem Bruch zwischen, ich baue erstmal einen Bildschirm ein mit einer ganz rudimentären Funktion wo Pixelbilder dargestellt werden. Und dann steige ich um auf ein System, das tatsächlich Schrift generiert, also in Echtzeit die Zeichen erstellt. Und dann und von dort wird es dann immer höher auflösend, dann nehmen die Probleme wieder ab. Aber in der Moment, wo das passiert, ist ziemlich spannend. Das hat es bei den Mobiltelefonen vor 10 Jahren gegeben. Zu den Autoherstellern ist das jetzt auch so ein bisschen akut gerade. E-Book-Reader sind gleich mit Vektorschriften eingestiegen, weil da muss die Schrift gut aussehen, sonst macht das Lesen keinen Spaß. Also bei so langen Texten.
Ist auch ganz komisch, und was wir uns gewöhnen, was wir als normal empfinden, was groß und klein, was schlecht und nicht schlecht aufgelöst ist. Als ich Studentin war, habe ich im Museum für Kommunikation ja Führung gemacht, und wir haben durch die Geschichte der Kommunikation geführt. Und da gibt es so einen Punkt, da gibt es einen Fernsehapparat, der wurde bei der IFA vorgestellt in den 20er Jahren, und das Display, was wir dort sehen, das ist vielleicht so 10x10 Zentimeter quadratisch. Mhm. Und als ich da so um Anfang der 2000er Jahre mit Schulklassen und auch Mitte der 2000er Jahre mit Schulklassen vorbeigegangen bin, habe ich gesagt, hier, mit diesem Apparat hat Fernsehen begonnen. Und dann war da nur so ein Display von 10x10 Zentimeter. Und die ganzen Schüler haben dann immer gesagt, krass, das ist ja winzig, wie konnte man da was sehen? Und ich sagte, ja, und es war alles so ganz krass in Linien, es konnte gar nicht gut was sehen, aber so klein, weil die Tendenz einfach war größer, der Fernseher wird immer größer, also riesige Fernseher. Und wenn ich jetzt durch diese Reihen gehe und ich komme zu diesem Fernseher und ich schaue mir das heute Museum an, 10x10 Zentimeter, dann erscheint mir das auch selbst gar nicht mehr so klein, weil ich daheim gucke viele meiner Serien am iPad. Das ist vielleicht nur doppelt oder ein bisschen größer als das, was, also man guckt auch plötzlich wieder am Handy-Display bewegt Bild. Mhm. Also das, was sozusagen klein oder groß ist, hat so ganz stark mit, also wie du gesagt hast, also man hat am Anfang nur eine Schrift in pixelig und schwarz-weiß, und plötzlich wird es immer modifiziert, und wenn du so ein Handy-Display anguckst, also mein Handy-Display in den 90ern, das hat nicht sehr viel grafischen Schnickschnack gekonnt, und heute kann ich mir japanische Kunstfilme darauf angucken.
Ja, genau.
Also das ist irgendwie verrückt. Vielleicht zum Abschluss. Ich glaube, wir haben schon so eine ganze Menge. Wie lange reden wir denn schon? Ja, so eine Viertelstunde.
Du hattest recht.
Ja, es geht total schnell vorbei. Irgendwie, man redet und denkt so, hups, wir haben ja eben gerade erst angefangen, wir haben noch gar nichts richtig behandelt. Bei ganz vielen Dingen, die uns heute so umgeben, war das, was die Leute machen, so eine Expertengeschichte. Also wenn Filme gedreht worden sind, dann da gab es Regisseur und Audio, das war Rundfunk, und Grafik, das macht der Grafiker. Aber so wie sich Software entwickelt, wie billig Software geworden ist, wie einfach Dinge zu bedienen sind, ist es ganz vielen Amateuren mittlerweile möglich. Also ich kann irgendwie selber Filme drehen, und ich kann Audio, ich kann hier selber diesen Podcast mit dir machen, ohne dass ich eine aufwendigere Rundfunkjournalistenausbildung hatte. Und es gibt ja noch ganz andere Dinge. Also ich kann irgendwie mit Programmen unglaublich einfach irgendwie Grafik gestalten, ja. Mhm. Also zum Beispiel für meinen Podcast, mein Logo, mache ich mit Canva. Das ist eine super easy. Ich kann irgendwelche Vorlagen mit irgendwelchen Schriften übereinander schieben, die hin und her ziehen, und zack, 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 ist das Ding fertig, ja. Ich muss da nicht groß irgendwie Grafik können. Ich muss nur wissen, wo ich das Zeug habe und wie ich das übereinander lege. Mhm. Gibt's das für Schriften auch? Also, dass es immer einfacher wird, für Laien auch tatsächlich selber Schriften zu gestalten? Du hast ja vorhin gesagt, also wenn ich eine alte Schrift finde, theoretisch könnte ich die auch selber machen. Mhm. Gibt's da auch solche Bewegungen oder auch Tools oder?
Ich glaube, den größten Einschnitt gab es, als die Schrift, also Schrift ist ja, kommt vom Bleisatz, dann Fotosatz in den 50er, 60er, 70er Jahren vielleicht. Dann die ersten digitalen Versionen, die aber sehr, das waren proprietäre Formate. Dann kam dieser Apple mit dem Laserdrucker, LaserWrite hieß der, glaube ich. Und da war dann PostScript drauf und dann gab es diese PostScript-Fonts. Das war aber immer noch, man wusste nicht, wie das Format aussieht, man wusste nicht, wie man, also es konnte kein Open-Source-Entwickler eine Open-Source-Variante schreiben, weil man nicht wusste, wie das funktioniert. Wobei ich nicht weiß, ob es Open-Source damals schon gab. Bestimmt. Und
vielleicht gab es noch keinen Namen dafür.
Ja. Und dann hat, dann haben Apple und Microsoft gesagt, wir machen jetzt einfach ein offenes Format, TrueType. Und dann haben die gesagt, machen TrueType, ein offenes Format, und die Spezifikation veröffentlicht und sofort auch Tools mitgeliefert, kostenlos. Und dann gab es Tool-Entwickler, die darauf zugegriffen haben. Dann musste Adobe ihre Spezifikation auch aufmachen oder ihren Code abgeben. Und sofort war so eine Demokratisierung da. Das war Anfang der 90er. Und sofort sind die ganzen Designstudenten auf diese Tools losgerannt und haben angefangen, Schriften zu gestalten. Und deswegen gibt es aus den Schriften aus den 90ern, ist so, da ist das dann so plötzlich so explodiert aus nichts, quasi aus diesem extrem kontrollierten handwerklichen Beruf, ist dann so eine, ja, das ist, dann gab es ganz viele Fun-Fonts und Grunge-Fonts. Und also wirklich, man hat dann einfach rumprobiert mit diesen Formaten. Zum Teil hat man also echt auch korrupte Fonts gebaut, die dann den Druck-Preprocessing da zerstört haben, abgeschossen haben. Also da gibt's die wildesten Geschichten aus der Zeit, weil jeder hat sich dann an Schriften erstmal gewagt und dann ist dann richtig was rausgebrochen. So, man hat Buchstabensuppen eingescannt und dann daraus eine Schrift gebaut und alles Mögliche. Und das ist, ich glaube, das war schon vorbei. Und es gibt jetzt natürlich das Bestreben, das ist jetzt meine andere Hälfte von meinem Job, ernsthafte Designprozesse mit einer guten Usability zu verknüpfen und zu sagen, wie vereinfacht man das? Also wie kann ich jetzt Konzepte aus dem UI-Design mit der Schriftgestaltung kombinieren, so dass man, dass es vereinfacht wird, einfach bestimmte Abläufe. Ohne, und das ist halt auch immer das Ding, Schriftgestalter sind extrem pingelig. Sie müssen ja auch pingelig sein. Sie müssen auf die kleinsten Details achten, damit die Schrift funktioniert. Und das Auge eines Schriftgestalters, ich kann das nur bewundern. Die sehen Sachen, ist wirklich beeindruckend. Und denen muss man die Freiheit lassen, das machen oder die Kontrolle lassen über alles. Und gleichzeitig muss man aber auch imstande sein, Sachen zu vereinfachen für die.
Das eine ist ja sozusagen die professionelle Seite und da arbeitest du ja auch. Da geht es ja auch darum, tatsächlich mit diesem Handwerk, auch wenn das jetzt im Digitalen stattfindet, auch durchaus Geld zu verdienen und dein Gehalt zu bezahlen. Mhm. Aber gibt es auch irgendwie Möglichkeiten für mich, wenn ich zum Beispiel irgendwie, ich mache ein Alphabet A bis Z, und ich scanne die jetzt ein und gibt es auch irgendwie mittlerweile schon Software, die jetzt vielleicht nicht an der du arbeitest, aber ja, wo ich sagen kann, ich scanne es ein und schmeiße es da rein und dann habe ich halt eine Tine-Type.
Das gibt's schon länger. Das sind solche meine Handschrift oder so heißen die.
Das hat sich so banal. Ist es seriös?
Ja, seriös ist es wohl schon, aber ich meine, wenn ein Fach, also wenn ich jetzt drauf gucken würde, würde ich wahrscheinlich 1000 Fehler finden, die, also nicht in Design selbst oder wie die Schrift ist, sondern in der technischen, wie die Schrift technisch aufbereitet ist. Okay. Was ganz interessant ist, das ist auch Teil dieser Demokratisierungsbewegung im Schriftgestaltungsbereich. Es gibt eine Gruppe von Designern, die gesagt haben, wir wollen nicht uns zufrieden geben mit den Tools, die es hier gibt. Und die haben ein ganzes Ökosystem aufgebaut an eigenen Tools, Font-Tools, spezielle Font-Tools. Da ist ein anderer deutscher Gestalter, der gesagt hat, oh, das passt mir aber auch nicht, ich will jetzt mein eigenes Tool bauen. Es gibt mittlerweile 3 Tools, wovon eins, die sind alle kommerziell, man muss sie alle kaufen und lizenzieren, aber wovon eins sozusagen unternehmerisch getrieben ist und das andere Tool hat ein Schriftgestalter gebaut, der einfach ein Tool haben wollte, mit dem er gerne arbeitet. Und das andere Tool kommt so aus dem universitären Bereich. Die Leute sind eigentlich an der Uni, aber machen diese Tools. Und interessanterweise sind die beiden Tools, von denen man es nicht erwarten würde, die innovativeren als das, was man kaufen kann. Und jetzt ist da plötzlich so ein Wettstreit entstanden. Aber diese Entwicklung, die es da gegeben hat, was ich gesagt habe, das aus diesem universitären Bereich, die fertigen Programme muss man kaufen, aber man kann Bibliotheken Open Source mäßig nutzen. Also das heißt, ich kann eine ganze Plattform an Bibliotheken benutzen, um mein eigenes Tool zu bauen darauf. Und das ist schon spannend, was da abgeht, ja.
Und ich habe ja eben schon gesagt, wir kommen jetzt zum Ende, aber mir ist noch eine Sache eingefallen. Mir fällt immer was ein, man muss schon lange genug warten. In den letzten Jahren ist ja, glaube ich, vielleicht gar nicht, also in meiner Wahrnehmung, und ich bin, wie gesagt, keine Expertin, was Typografie angeht, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass unglaublich große Entwicklung in der Schrift selber passiert sind. Aber was irgendwie ganz erstaunlich ist, wenn ich mir Schriftbilder oder Schriftsprache derzeit anschaue, ja, ist dieser Boom der Emojis.
Ja.
Betrifft es dich in irgendeiner Weise, dass es so ein Phänomen plötzlich gibt? Also oder hat es auch, betrifft es euch als Firma, die Typografie herstellt? Also in irgendeiner Weise?
Ja, es betrifft uns. Also mich persönlich oder in meinem Bereich betrifft es mich, weil es ist in Unicode spezifiziert. Es ist eine Erweiterung des Fontformats. Also ich habe mich technisch damit befasst, welche Formate es gibt.
Du bist quasi Emoji-Spezialist.
Nee. Ich musste mich damit befassen, wie das dann aufgebaut ist oder welche zusätzlichen Tabellen in die Schriften reinkommen, die dann irgendwie wie die Zugriffe funktionieren auf die Emojis und so. Und ja, und das
Aber würdest du als Typografie spezifizieren oder ist das dann doch eher Grafik?
Ich denke, sie werden ja jetzt mit so Unicodes versehen, das heißt, sie bekommen eine Bedeutung, eine eindeutige. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ja, die gibt's halt so. Ich habe mir nicht so richtig.
Ich spüre, da ist keine so große emotionale Nähe.
Genau, es ist nicht so, dass ich denke, oh ja, Emojis, da kann man jetzt irgendwie die Sprache neu erfinden oder sowas. Ich glaube, sie funktionieren ganz gut im Alltag, im vernetzten Alltag mit den Mobilgeräten. Da sind sie ganz praktisch in der Kommunikation. Aber ja, ist mehr auch nicht.
Also. Für dich als Fachmann, gibt es irgendeine Herausforderung daran oder ist es tatsächlich einfach Fingerübung, ich weiß, wie sie funktionieren, ich weiß, wie ich sie benutze? Also wie ich sozusagen was ich gestalten muss, um sie für mich einsetzbar zu machen, falls ich sie bräuchte?
Also für mich persönlich nicht, aber ich weiß, dass Monotype Interesse dran hat und Monotype auch mit in diesem Bereich. Wir haben, glaube ich, es gibt eine Erweiterung, also einen Zukauf von einer Firma, die auch Emojis baut oder irgendwie sowas. Also
okay, aber es ist ein Bereich mit dünnem Eis quasi gerade.
Ja, da bin ich.
Wusste auch nicht. Das hat mich nur so interessiert, weil da hatte ich das Gefühl, dass einfach in den letzten Jahren tatsächlich, also wenn irgendwas irgendwie neu passiert ist im Schriftbild, dann finde ich tatsächlich das bemerkenswert.
Ja.
Wahrscheinlich, weil ich aber auch viel bei Twitter unterwegs bin und da merkst du das halt tatsächlich auch,
ja,
was da in diesem Emoji-Bereich passiert ist.
Twitter ist übrigens die Plattform der Schriftgestalter.
Warum? Zur Kommunikation oder?
Ja, da postet man seine neue Schrift und da postet man, da gibt's Streit, weil einer gesagt hat, dass Aleph muss so aussehen im Arabischen und der andere sagt, nein, das ist aber falsch. Und da findet viel, viel Diskurs statt. Das ist interessant. Und manchmal unerträglich viel, weil das Medium das gar nicht hergibt. Aber komischerweise, ja, sind die alle da gelandet.
Ich meine, ich weiß, du bist auch bei Twitter und es ist so der Grund, weil du tatsächlich da deine Diskursgemeinschaft findest.
Ja, da finde ich auch die Neuigkeiten. Wenn ich mich informieren will, was passiert gerade, dann gehe ich zu Twitter und gucke, was wer postet sozusagen.
Und die neuesten Neuigkeiten in der Typo-Szene, die kriegst du, weil du den richtigen Leuten folgst? Oder gibt es da tatsächlich auch irgendwelche Hashtags, wo man weiß, unter denen gibt es immer irgendwas Interessantes?
Ja, es gibt ein paar Listen, glaube ich. Ich mache so, dass ich den Leuten folge, denen ich folgen möchte, so, wo, was mich, wer mich interessiert. Und dann gibt's aber noch so ein paar Leute, die das versuchen, so ein bisschen zu gruppieren und Tweets von verschiedenen Leuten in eine Liste zusammenfassen und die öffentlich machen.
Das sind eher so informelle Netzwerke.
Ja, ja.
Also wenn man sich für Schrift interessiert, es macht Sinn, bei Twitter vorbeizuschauen.
Auf jeden Fall.
Ja, da schaue ich auch in Zukunft mal, was du so noch so treibst. War ja auch ganz fruchtbar, weil ich ja darüber überhaupt auf den Vortrag bei den Tybo-Tagen in Leipzig gestoßen bin, was ja lustig ist, weil ich dich ja hier aus Frankfurt kenne.
Ja.
Du erst nach Leipzig fahren musst, um überhaupt mir klar zu werden, dass du eigentlich was machst, was ich total interessant finde. Also nicht, dass ich überhaupt Typografie nicht spannend fände, aber diesen Schritt, wie Schrift sich in so einem Zeitalter, wo sich alles digitalisiert, verändert, das finde ich schon irgendwie ziemlich spannend. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Gespräch. Es war schön, hier gewesen zu sein. Und wir machen gleich nochmal ein Foto mit den kyrillischen. Darf ich das fotografieren?
Ja.
Ja, okay. Also mit dir. Also. Danke, Atti.
Gerne, sehr gerne.